Ich möchte zu Beginn gerne den Psalm 15 lesen. Psalm 15. Ein Psalm von David. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Er hat nicht verleumdet mit seiner Zunge, seinem Gefährten kein Übel angetan und auf seinen Nächsten keine Schmähung gebracht. In seinen Augen ist der Verworfene verachtet, aber die, die den Herrn fürchten, ehrt er. Er hat zu seinem Schaden geschworen und ändert es nicht. Sein Geld hat er nicht auf Zins gegeben und ein Bestechungsgeschenk gegen den Unschuldigen nicht angenommen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Ein Psalm, der, wie ich finde, ziemlich herausfordernd ist. Da ist die Frage, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und dann kommt eine ganze Liste von Anforderungen. Und der sich daran hält, der wird nicht wanken in Ewigkeit. Hier musste ich zu Beginn meiner Vorbereitung an die Einwanderungswelle vor einigen Jahren denken. Damals, oder ist auch heute noch so, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft haben will, dann muss man ja einige Kriterien erfüllen. Und unter anderem muss man auch einen Einbürgerungstest bestehen. Und da gibt es dann so Fragen wie zum Beispiel, welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? Waffenbesitz, Faustrecht, Meinungsfreiheit oder Selbstjustiz? Dann muss man die richtige Antwort ankreuzen. Oder wie heißt die deutsche Verfassung? Volksgesetz, Bundesgesetz, deutsches Gesetz oder Grundgesetz? Die Fragen, die sind jetzt nicht allzu schwer. Und das Schöne ist, wenn man den Test besteht, wenn man die Fragen richtig ankreuzt, dann bekommt man das Recht, in Deutschland zu wohnen. Im Psalm 15, da geht es auch um ein Wohnrecht. Herr, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Aber die Anforderungen, die hier gestellt werden, die sind echt knackig. Wenn nicht überhaupt unerfüllbar. Die Anforderungen lauten, man muss ein rechtschaffenes Leben führen, gerecht und absolut ehrlich sein, jemand, der niemanden in irgendeiner Art und Weise irgendwie Schaden zugefügt hat oder beleidigt hat, sich noch nie an andere unrechtmäßig bereichert hat, erhält immer, was er verspricht. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere hier schon durchgefallen wäre. Ich habe drei Punkte und den ersten Punkt, den habe ich so benannt, eine unlösbare Frage. Erstens eine unlösbare Frage. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf auf deinem heiligen Berg wohnen? Sogar wenn man die Frage allein für sich nimmt, ohne die Liste zu beachten, das, was David will, ist nicht einmal möglich. Denn David, der redet hier von der Stiftshütte. Damals gab es den Tempel ja noch nicht. Und die Stiftshütte stand auf dem heiligen Berg Zion. Das war der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Das war der Ort, wo Versöhnung stattfand. Also allein das, in der Stiftshütte zu wohnen, das war unmöglich. Das war nämlich der Ort, wo nur der Hohepriester hinein durfte, also zumindest ins Allerheiligste hinein. Und das auch nur einmal im Jahr. Und wenn der Hohepriester drin war, dann auch nur für ein paar kurze Augenblicke. Kein normaler Mensch durfte das Innere des Vorhangs betreten. Das war unmöglich. Diese Tür war verschlossen für den normalen Menschen. Aber ich denke, Davids Frage, die geht noch viel tiefer. Herr, wer darf in deine Gemeinschaft? Wer darf wohnen bei dir? Wer darf sich bei dir zu Hause fühlen? Ich glaube, die meisten Menschen würden diese Frage gar nicht einmal stellen. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen es für ein Leichtes erachten würden, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen, bei Jesus zu wohnen, bis man dem lebendigen Gott begegnet. Und David hatte einmal so ein Erlebnis, ein ganz gewaltiges Erlebnis, was ihn sehr erschreckt hat. Es wird auch vermutet, dass David diesen Psalm aus diesem Erlebnis herausgeschrieben haben könnte. David war schon einige Zeit König und hatte schon einige Siege hinter sich. Er war bestimmt in seinen besten Jahren. Die Bundeslade war noch zu Zeiten Saus bei einem gewissen Abinadab abgestellt worden. Und dieser hatte zwei Söhne, die hießen Usa und Achjo. 20 Jahre stand diese Bundeslade in der Obhut von diesem Abinadab. Und David will nun diese Bundeslade zu sich nach Jerusalem holen. Also auf den heiligen Berg Zion in die Stiftshütte hinein. Und so lässt er die Bundeslade auf einen Wagen stellen. Und so wurde die Bundeslade abtransportiert, der Sohn Achjo vorne weg und der Usa seitlich neben der Bundeslade. David und das ganze Volk sind ebenfalls dabei und sie freuen sich und sie spielen Instrumente und musizieren. Und dann geschieht das Unglück. Die Rinder, die reißen sich los von dem Wagen. Die Bundeslade droht zu kippen. Der Usa streckt seine Hand aus, um die Bundeslade zu stützen. Das ist verboten laut 4. Mose 4, Vers 15. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Usa. In der Bibel steht, wegen seiner Unehrerbietigkeit. Und er war auf der Stelle tot. Eine harte Geschichte. Eines der Geschichten, wo wir nicht so richtig einordnen können. Ein hartes Urteil. Es scheint uns auch oft zu hart zu sein. Manche Ausleger glauben, vielleicht hatte sich der Usa schon so sehr an den Anblick der Bundeslade gewöhnt, dass er die Ehrfurcht verloren hatte vor Gott. Vielleicht hat er es auch zur Schau gestellt, als er neben der Bundeslade herlief, dass alle es sahen. Heute würde er vielleicht ein Foto machen und auf Instagram stellen. Jedenfalls hatte er den Respekt vor der Heiligkeit Gottes verloren. Und Gott sieht ins Herz. Es war seine Unehrerbietigkeit. David selbst hat es auch nicht so genau mit der Heiligkeit Gottes genommen. Er hatte die Bundeslade auf einen Wagen gestellt, anstatt wie vorgeschrieben die Bundeslade an Stangen zu transportieren. Und der Tod Usas, der war für die Israeliten und für David seit diesem Moment eine ständige Lektion, die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes ernst zu nehmen. Und die Reaktion Davids, die lesen wir in 2. Samuel 6, die Verse 8 bis 9. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peres Usa. So heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? David hatte einen kleinen Eindruck bekommen, wie heilig der Herr ist. Und wie man sich vorstellen kann, diese Feierlichkeiten waren mit der Situation ziemlich schnell vorbei. David hatte die Bundeslade dagelassen, wo sie war, bei einem gewissen Obed-Edom. Wir müssen uns nicht alle Namen merken. David hatte nicht mehr gewagt, diese Bundeslade in seine Stadt mitzunehmen, weil David die Furcht Gottes kennengelernt hatte. Erst 3 Monate später, als er sah, wie der Herr den Obed-Edom gesegnet hatte, hat er es wieder gewagt, einen neuen Versuch zu starten. Aber diesmal hat er sich ganz anders darauf vorbereitet. Mit einer ganz anderen Herzenshaltung hat er diesen Versuch neu gewagt. Die Bundeslade wurde diesmal wie vorgeschrieben an Stangen transportiert. Und immer, wenn die Träger 6 Schritte gelaufen sind, hat David ein Rind und ein Mastvieh geopfert. Warum erzähle ich diese Geschichte? Um uns dahin zu bringen, diese Frage in einer Ehrfurcht zu stellen, wie sie David gemeint hat. Wer darf weilen in deinem Zelt? Herr, wer darf mit dir Gemeinschaft haben? Wie heilig bist du, Herr? Jeder Mann Gottes in der Bibel ist einmal zu diesem Punkt gekommen, wo er begriffen hat, wer Gott eigentlich ist. Wer Gott ist und wer ich bin. Wie heilig der Herr ist. Und ich denke, wenn der Herr uns heute so offenbaren würde, wir würden genauso erschaudern und erschrecken wie David. Das sehen wir allein an Petrus, als Petrus klar wird, wer Jesus eigentlich ist, der Heilige Gottes. Fällt er zu Boden und sagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn gepackt und alle, die bei ihm waren. Ich war einmal in einem Vortrag dabei von Wendrich Schäffbuch vor circa 12 Jahren. Und das folgende Zitat hat er mit so einem Ernst gesagt, dass mir das Bild von ihm immer noch vor Augen ist. Er sagte, das Wort Gottes ist immer zuerst ein schreckliches Wort. Wenn es uns in der stillen Zeit nicht an jedem Wort trifft, dann sind wir oberflächliche Leser. Wir müssen nämlich erschrecken, wenn wir das Evangelium verstanden haben. Über unsere Welt liegt der Zorn Gottes, eine Decke des Nein Gottes. Und Gottes Zorn ist furchtbar. Und Gottes Nein über meine Schuld in meinem Leben lässt es nicht zu, diese Frage oberflächlich zu beantworten oder zu stellen, gedankenlos zu stellen. Wer darf wohnen in Gottes Zelt, auf seinem heiligen Berg? Wer darf in die heilige Gemeinschaft Gottes hinein und zu Hause sein? Eine unlösbare Frage, denn die Antwort, die ist eigentlich vernichtend. Keiner. Und doch, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, und doch beschreibt David nun eine Person, die qualifiziert wäre, Gemeinschaft mit dem großen Gott zu haben. Der zweite Punkt lautet, eine unfassbare Lösung. Eine unfassbare Lösung. Und ich lese nochmal den Psalm 15, die Verse 2 bis 5. Also wer darf wohnen, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen? Er hat nicht verleumdet mit seiner Zunge, seinem Gefährten kein Übel angetan und auf seinen Nächsten keine Schmähung gebracht. In seinen Augen ist der Verworfene verachtet und die, die den Herrn fürchten, ehrt er. Er hat zu seinem Schaden geschworen und ändert es nicht. Sein Geld hat er nicht auf Zins gegeben und ein Bestechungsgeschenk gegen den Unschuldigen nicht angenommen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Wir haben also festgestellt, dass David nicht von uns redet, also zumindest auf keinen Fall von mir. Ich habe diesen Psalm an meinem Leben geprüft und ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Und das macht auch jetzt keinen Sinn, um den heißen Brei zu reden. Wir müssen an diesem Punkt von Jesus reden. Und Jesus hat tatsächlich schon als 12-jähriges Kind gesagt, als die Eltern ihn suchten und im Tempel fanden, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich bei dem sein muss, was meines Vaters ist? Nur Jesus allein dürfte jemals wohlgefällig vor dem allmächtigen Gott, vor der Majestät in der Höhe stehen. Jesus allein, er hat es bestanden, den Einbürgerungstest. Als die Schriftgelehrten Jesus anklagen wollten, da steht in Matthäus 26, Vers 59, dass der Hohe Rat und die führenden Priester, die haben sogar falsche Zeugen gesucht, die gegen Jesus aussagen sollten, aber sie konnten keine Schuld an ihm finden, trotz der vielen falschen Zeugen, die gegen ihn aussagten. Wer war Jesus? Während alle den Aussätzigen und den Zöllner gemieden und verachtet haben, hat Jesus sie gesucht, geheilt und gereinigt. Der Räuber, der neben Jesus am Kreuz hing, alle haben ihn verachtet. Bei Jesus hat er Barmherzigkeit gefunden. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Jesus darf wohnen. Und alle, die in sein Ebenbild verändert wurden. Alle, die sich einmal bekehrt haben. Die, die zu Jesus gesagt haben, bitte komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Seine Gemeinde, die schon heute ohne Flecken, ohne Schuld vor ihm stehen darf, weil alles erfüllt ist in Jesus. In 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder in Apostelgeschichte 17, Vers 28, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Jesus hat alle unsere Versagen und alle unsere Schuld ans Kreuz getragen. Jesus hat die Decke des Nein, des Zornes Gottes über sich gestülpt. Sein Leben wird uns angerechnet, während unser Leben, während unsere Schuld ihm angerechnet wird. Das tat Jesus für uns. Was für ein Tausch. Und ich bin überzeugt davon, nur deshalb konnte David diesen Psalm schreiben, weil er Jesus vor Augen hatte, weil er den Messias vor Augen hatte. Petrus sagt mal in Apostelgeschichte 2, dass David ein Prophet war, dass er prophetisch geredet hat über Jesus. Denn David hatte auch auf keinen Fall von sich selbst geredet. Er war ganz und gar nicht ehrlich, als er den Uriah von der Schlacht nach Hause holen ließ, um ihm nach dem Wohlergehen des Volkes zu fragen, um ihn dann zu seiner Frau nach Hause zu schicken. Die ganze Geschichte mit Bathseba und seine Volkszählung gegen den Rat von Joab, weil es ganz klar Sünde war in Gottes Augen. Und Joab sagte, möge der Herr dir noch so viele hinzufügen, aber begehe nicht diese Schuld vor Gott. Aber David bestand drauf, er wollte die Volkszählung durchziehen. und musste das Gericht Gottes tragen. Und am Ende musste er sich vor Gott beugen und sagen, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Und doch, trotz dieser Fehler und trotz dieser Sünden, die David hatte, finde ich eins sehr interessant. Die Bibel, die redet über David, als wäre er vollkommen. Jeder König Israels wird an David geprüft oder gemessen. Als Gott durch einen Propheten zum König Jerobeam zum Beispiel sagen lässt, dass er nicht wieder König sein darf oder nicht länger König sein darf, dann sagt er, weil du nicht gewesen bist wie mein Knecht David, der meine Gebote gehalten hat und mir nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen, dass er nur tat, was recht war in meinen Augen. Was für ein Führungszeugnis. Warum ist David rein, ein Mann nach Gottes Herzen, ein Vorbild für alle Christen? Ich bin überzeugt davon, durch die ganze Bibel hindurch geht es immer um eins. An Gott zu glauben, an Jesus zu glauben. Und wenn wir an Gott glauben, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand und ihn lieben, dann werden wir ihm gleichgestaltet. Jesus hat unsere Schuld beglichen. In ihm sind wir würdig, in Gottes Gemeinschaft zu leben. Durch Glauben werden wir gerechtfertigt, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und warum? Weil Jesus alle unsere Vergehen bezahlt hat, weil er uns rechtfertigt. Vorausblickend oder rückblickend, Jesus ist immer das Zentrum. David sagt an anderer Stelle in Psalm 34, Vers 6, welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden werden. Auf dem Mann, der am Kreuz hängt, der mit der Dornenkrone, auf ihn müssen wir sehen. Denn genau an diesem Ort hat Jesus uns wieder den Zugang zum Vater verschafft. Genau in diesem Augenblick, als Jesus gestorben ist für uns am Kreuz, da ist der Vorhang, wo er vorher verschlossen war, der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Der Zugang ins Allerheiligste ist wieder frei. Wir dürfen wieder zu Jesus kommen. Und erst dann kommt das, was jetzt kommt. Ich finde, um diesen Psalm richtig einzuordnen, war diese Grundlage wirklich sehr wichtig. Denn wenn es uns nicht um Jesus geht, dann ist unser ganzes Bemühen nur tote Gesetzlichkeit. Spurgeon hat einmal diesen wichtigen Satz gesagt: Alle, die sich rühmen, dass ein anderer, nämlich der Herr Jesus selbst, alles für sie tut und die darum Gesetzlichkeit hassen, sind die besten Täter des Gesetzes. Jedoch nach den Grundlagen des Evangeliums. Denn der Heilige Geist in uns, der bewirkt die gute Frucht. Das ist der neue Bund. Aber jetzt kommen wir zum dritten Teil. Und den habe ich benannt, ein unfassbares Geschenk. Ein unfassbares Geschenk. Als Kinder Gottes, als sein Eigentum ist es nun Gottes Programm mit dir, auf dieser Erde, dich immer mehr dem Bild Jesu gleich zu gestalten. Römer 8, Vers 29, da steht es zum Beispiel, Jesus nimmt zu und wir nehmen ab. Eines der schönsten Stellen, welche genau das beschreiben, finden wir in Epheser 4, Vers 22. Da wird uns beschrieben, dass wir, und das ist Tatsache, wir haben den alten Menschen abgelegt. Und unser Denken, unsere Gesinnung wird durch den Geist erneuert. Und wir haben den neuen Menschen angezogen, dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind. Ebenbilder Gottes. Wir sind ein neues Wesen. Und dann steht hier weiter, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder, zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wirke, wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und betrügt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Wir sind tatsächlich versiegelt worden mit dem Heiligen Geist auf die Erlösung hin. Und das Siegel, das wir haben, das bedeutet, dass wir schon heute Himmelsbürger sind. Dass wir schon heute ein Wohnrecht haben. Und wisst ihr, wenn wir Sünde in unserem Leben erkannt haben und trotzdem weiterhin in dieser Sünde leben, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Und es wird sich auf unser Leben auswirken. Und wir werden traurig und ausgebrannt und kaum etwas ist trauriger als die Asche einer ausgebrannten Hingabe. Wenn der Heilige Geist in uns regiert, dann wird es uns wehtun, wenn wir sündigen. Wenn du lügst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn du Unfrieden verbreitest, ohne dass es dir wehtut. Wenn du dich selbst und andere belügst, indem du nach außen etwas vorzugeben scheinst, aber zu Hause in deiner Familie ein Tyrann bist und herzlos bist. Wenn du bei anderen immer das Schlechte siehst, während du bei dir immer das Gute siehst. Wenn du über andere schlecht redest und ihren Ruf zerstörst. Wenn du, wie unser Psalm sagt, Schmähung auf andere bringst, während Gott deine Schmähung auf sich genommen hat. Wenn du andere herabsetzt. Wenn du immer nach deinem Vorteil bedacht bist und andere dabei zur Seite schiebst. Wenn du kein Erbarmen hast, so wie Gott mit dir Erbarmen hatte. Wenn du eine bereute Sünde eines anderen Menschen immer wieder hervorholst und sie in Erinnerung rufst. Wenn du leicht über Fehler anderer Menschen sprichst. Wenn du deinem Nächsten, der eine Last mit sich trägt und Hilfe braucht, nicht beachtest, weil du dich nur um deine eigenen Belange kümmerst. Wenn Menschen, die Hilfe brauchen, dir lästig sind, wenn du dich lieber bei Gottlosen vergnügst als bei deinen Geschwistern im Glauben, wenn du ein Versprechen brichst, weil es dich was kostet, wenn du dich an andere bereicherst und überall nach mehr Gewinn aus bist, wenn du für deinen Vorteil einen anderen Unrecht antust. Das sind alles die Dinge, die der Psalm sagt. Dann, liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, dann regiert nicht der Heilige Geist in dir. Und wisst ihr, hier geht es nicht darum, einen Katalog zu erfüllen oder zu befolgen, sondern Jesus zu lieben. Nah an Christus zu sein und sich von ihm umgestalten lassen. Sich von Jesus was sagen lassen. Der Punkt ist nicht, dass wir sündlos sind. Und jeder von uns weiß ganz genau, und manchmal blutet unser Herz, wo wir einfach nicht klarkommen mit uns selbst, mit unserem Charakter, wo wir uns wieder schuldig gemacht haben an andere, wo wir uns versündigt haben, wo wir immer wieder in die gleiche Schuld hineinfallen. Aber genau das ist jetzt der Unterschied. Und das ist der Punkt, wir legen es immer wieder neu unter das Kreuz. Wir besprechen das immer wieder neu mit Jesus. Wir bitten um Vergebung. Und wir hören genau hin, wenn Jesus mit uns redet. Und legen Stück für Stück ab. Unser Ego, unsere falschen Gedanken, unser Stolz. Und Jesus nimmt Stück für Stück zu in unserem Leben. Und wir können Jesus sagen, Jesus, bitte gib mir deine Liebe für meine Mitmenschen, dass ich sie lieben kann, so wie du sie geliebt hast. Und hier geht es nicht darum, wie weit kann ich gehen, dass ich gerade noch so den christlichen Standards entspreche, sondern Jesus, ich will mit dir leben, ich will dir ganz nah sein, ich möchte bei dir sein. Und dann wird es uns wehtun, wenn wir unseren Nächsten beleidigen, dann werden wir das mit Gott besprechen, wenn wir beleidigt wurden und es uns schwerfällt zu vergeben. Dann werden wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir jemandem etwas versprochen haben und es aus Eigennutz nicht halten. Dann werden wir uns zweimal überlegen, ob wir diese Leistung mit oder ohne Steuern annehmen. Dann werden wir wissen, dass Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Freigebigkeit von Gott gesegnet sind, weil er uns das versprochen hat in Maleachi. Weil er, der König, es entscheidet, ob die Heuschrecke unsere Ernte auffrisst oder nicht. Gott kann uns alles geben. Gott kann uns alles nehmen. Es ist alles an Gott. Und Gott segnet Ehrlichkeit. Wenn der Heilige Geist in uns regiert, dann werden wir schon im Hier und Jetzt, jetzt schon in der Gemeinde, in der Gemeinschaft Gottes leben. Täglich, immer im Gespräch mit Jesus. Jeder Gedanke, jedes Handeln, jede Sorge durchtränkt mit dem Gebet. Ständig im Kontakt mit Jesus. Es gibt so eine Rubrik auf YouTube von Albrecht Wandel, die heißt, 7 sehr einfache Schritte, die dein Leben und das Leben deiner Gemeinde verändern werden. Und ein Tipp davon ist das Schwellengebet. Ist sogar eines der schwereren Tipps von dieser ganzen Rubrik. Und ich finde es trotzdem sehr interessant, das habe ich so noch nie gehört. Gewöhne es dir an, immer wenn du über eine Schwelle gehst, also zum Beispiel eine Tür wäre so eine Schwelle, kurz mit Gott zu reden. Vielleicht für die Person, die in diesem Zimmer ist oder für die Situation, wo du dich gerade befindest, oder danken für das, was Gott dir schenkt, oder Gott anbeten, weil er gut ist. Und es gibt tatsächlich sehr viele Schwellen im Alltag, wo wir uns befinden. Deswegen kann man auch klein anfangen, dass man sich nur eine Tür aussucht, vielleicht die Tür, wenn man zur Arbeit fährt oder wenn man ins Auto einsteigt. Und wenn man im Auto alleine ist, kann man super mit Jesus reden. Und das ist eine schöne Angewohnheit, immer in Gedanken verbunden zu sein. Und das ist jetzt schon Zuhause leben. Zuhause leben bedeutet, wenn wir in der Gebetsstunde gemeinsam vor unserem Vater treten, weil wir davon ausgehen, dass unser Vater lebendig ist, dass unser Herr lebendig ist und anwesend ist. Zuhause leben bedeutet, wenn uns was zu schwer ist, unseren Vater um Hilfe zu bitten. Ich habe mal dieses Beispiel in der Kinderstunde erzählt. Da ist ein kleiner Junge, der spielt im Sandkasten und er baut Sandburgen und Sandküchlein. Und irgendwann mal kommt er auf die Idee, ein Loch zu buddeln. Und das Loch wird immer größer und er buddelt. Und irgendwann mal stößt er auf einen großen Stein. Und der Stein, der muss natürlich raus, der stört. Und so versucht er, diesen Stein irgendwie rauszulupfen und zu ziehen und zu drücken und zu zerren. Aber der Stein, der ist einfach zu schwer. Er versucht es nochmal mit aller Kraft, bis er irgendwann mal enttäuscht zusammensinkt und anfängt zu weinen. Und der Junge, der hat nicht gemerkt, wie oben am Fenster sein Vater steht und alles sieht. Und als der Junge anfängt zu weinen, kommt der Vater runter und fragt ihn, warum weinst du denn? Ja, ich wollte ein großes Loch buddeln und hier ist ein Stein und ich bekomme den Stein einfach nicht raus. Ja, aber warum benutzt du nicht deine ganze Kraft? Habe ich doch, ich habe alles versucht, aber der Stein ist einfach zu schwer. Nein, ich meine, warum benutzt du nicht deine ganze Kraft? Und der Vater beugt sich runter und nimmt diesen Stein und hebt ihn raus. Zu Hause leben bedeutet, Sorge dem zu geben, der über der Sorge steht, der unsere Sorge zu tragen vermag. Wenn wir so mit Jesus leben, ist es eigentlich komplett überflüssig, das Gesetz zu predigen, weil der Heilige Geist uns zieht, weil das Gesetz in unser Herz geschrieben ist, weil wir eigentlich wissen, was richtig ist und weil wir Jesus näher kommen wollen. Näher, mein Gott, zu dir. Und ja, wir werden einmal ganz zu Hause sein, weil wir es durch Jesus dürfen, aber bis dahin sind wir auf dem Weg. Mir ist hier an dieser Stelle eine Geschichte von Wilhelm Busch eingefallen, die ich mal gelesen habe. Es ist eigentlich eine Weihnachtsgeschichte und die spielt noch im Ersten Weltkrieg, da war Wilhelm Busch noch sehr jung. Und da war er noch Unteroffizier damals und der beschreibt es so, wie er fast die ganze Zeit im Graben liegen musste, auf Beobachtung, im Lehm und es hat fast die ganze Zeit geregnet und es gab fast jeden Tag Tote. Es stank nach Leichen. Immer die Sorge, ob das Essen heute auch reicht. Und irgendwann mal wird er dann ins Büro gerufen und dann wird ihm gesagt, dass er nach Hause darf über Weihnachten, weil er eine Schulung besuchen muss, einen Offizierskurs muss er besuchen. Und erzählt, wie er schreien könnte vor Glück. Weihnachten zu Hause und nicht in diesem dreckigen Loch, in diesem Lehm. Und dann sitzt er im Zug. Die Wagen klappern, irgendwo endlose Aufenthalte, es ist stockdunkel. Er beschreibt, wir sitzen nicht, wir stehen nicht, wir sind zusammengequetscht wie Sardinen in einer Buchse. Alle schimpfen, alle schreien und ich kann nur lachen. Oh, du Fröhliche, es geht nach Hause. Es war eine fürchterliche Reise. 2 Tage war er unterwegs, war ausgehungert, seine Ohren taten im Weh von dem ganzen Geschrei. Aber das Herz sang und jubelte, tanzte und schrie vor Freude, es geht nach Hause. Er schreibt, ist unser Christenstand, unser Christenleben nicht manchmal auch so eine mühselige Fahrt nach Hause? Nehmen wir es nicht so schwer, es geht nach Hause. Unser neues Wohnrecht. Lass mich noch eins sagen. Ich glaube, ganz oft ist es so, dass wir denken, als Christen müssen wir so vieles beachten, so viele Gebote halten. Aber wisst ihr was? Im Grunde genommen ist es eigentlich genau andersherum. Jesus dient uns. Jesus will uns beschenken. Jesus will uns frei machen, er will unser Herz, unser Ungeteiltes und er will es verändern. Ich finde es so eindrücklich, als der blinde Bartimäus hört, dass Jesus in die Stadt kommt, da wusste er, das ist jetzt seine Zeit, das ist jetzt seine Stunde, Jesus kann heilen. Jesus kann mich von dieser elenden Blindheit befreien, auch geistlich gesehen. Und er ruft Jesus in seiner Verzweiflung und dann ruft Jesus ihn. Und die Leute, die sagen zu ihm, sei getrost, er ruft dich. Was ich genauso auch dir zusprechen will, wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, sei getrost, er ruft dich. Und Jesus fragt ihn, was willst du, was ich dir tun soll? Ich will sehend werden. Ich will Befreiung von der schweren Last meiner Schuld. Ich will ewige Hoffnung. Ich will den Heiligen Geist. Ich will, dass du in mein Leben einkehrst. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das schenkt Jesus für dich. Und es ist nicht erstaunlich, dass am Ende sogar Jesus fragt, darf ich Wohnung in dir nehmen? Ich will dich zu einem wohlgefälligen Gefäß machen. Das ist Gottes Angebot. Davon spricht die Bibel immer wieder. Christus in uns und wir in Christus. Das ist Zuhause leben. Deshalb mein Aufruf und meine Bitte, lass dich versöhnen mit Gott. Und in dieser Gemeinschaft, in dieser Versöhnung mit Gott, kann Gott in dir Frucht entstehen lassen. Gott ruft dich heute nach Hause, ob du Christ bist, aber längst irgendwo abseits stehst, dass du dich schon längst nicht mehr zu Hause fühlst in Gottes Gegenwart, oder ob du nicht Christ bist. Die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott entgegenläuft, ist im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und zwar der Sohn, wo nach Hause kommt aus seinem Schmutz, aus seinem Dreck. Und lies mal die Stelle in Lukas 15, wie der Vater sich freut, als sein Sohn nach Hause kommt. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und er lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und so einem Herrn folge ich gerne nach. Und ich habe kein Interesse daran, bewusst in Sünde zu leben oder darin bleiben zu wollen. Und wisst ihr, Menschen, die sich an Jesus klammern, an den Mann der Schmerzen, die werden tatsächlich nicht wanken in Ewigkeit, weil Jesus das, was er beginnt, auch beenden wird. Philipper 1, Vers 6. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Das ist der letzte Vers in unserem Psalm. Warum werden wir nicht wanken? Weil wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Auf die Ewigkeit hin. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Gott schenkt uns ein Wohnrecht mit Jesus schon heute und in Ewigkeit. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen oder auch sitzen bleiben. Das ist egal, es ist nicht schlimm, wenn ihr sitzen bleibt. Jesus, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns wirklich erkauft hast, dass du uns wirklich befreit hast und wir dürfen unsere ganze Last der Schuld dir abgeben. Und ich durfte das an meinem Leben erleben und ich habe es nie bereut. Und es ist das Schönste, was ich in meinem Leben getan habe. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir schon hier und jetzt bewusst mit dir leben, jeden Tag, dass du immer größer in uns wirst und dass wir selbst immer abnehmen, weil du immer größer in uns wirst und dass die Menschen an uns sehen, dass du in uns regierst, dass du unser Herr bist, dass du unser Heiland bist. Vielen Dank, dass du uns das ermöglichst und dass du uns das schenkst. Amen.